Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Das Wort für die Predigt steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Verse 13 bis 21. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größer bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt unzählige Familien, die beim Teilen des Erbes zerbrochen sind. Mein Vorgänger in Zschollau, das ist für mich so ein eindrückliches Beispiel dafür, erzählte einmal in einer Beerdigungspredigt ein Beispiel, in dem es um 5000 Mark ging. Ostmark. Die Zahl war total zufällig erfunden, aus der Luft gegriffen. Und er hatte sich überhaupt nichts dabei gedacht. Erst recht nicht, dass das jemanden aufregen könnte, dass er von 5000 Ostmark redet. Tage später beklagten sich ein Teil der Angehörigen bei ihm: Warum haben Sie von den 5000 Mark geredet? Jetzt mussten wir die mit den anderen teilen. Alle meinen, beim Erben kommen sie zu kurz. Der andere hat mehr als ich. Er bekommt das bessere, das schönere Stück. Nur ich bin wieder mal der Dumme. Und genau mit dieser Überzeugung kam ein Mann zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Klar, wenn du betrogen wirst, dann ist es schon so, dass du erwarten kannst, dass Jesus für dich Partei ergreift. Was Recht ist, muss Recht bleiben. Und wenn nicht freiwillig geteilt wird, dann muss man eben den anderen dazu zwingen. So ist das nun mal. Und Jesus? Jesus ist ziemlich kurz angebunden. Er hat nur eine Rückfrage: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Jesus will nicht. Er will sich nicht in diesen Streit der Brüder einmischen. Wahrscheinlich konnte er sogar den um sein Erbe Betrogenen gut verstehen. Ich kann es jedenfalls. Aber mein Herz schlägt an dieser Stelle auch für Jesus. Wer stellt sich schon freiwillig zwischen Brüder? Da kann man doch nur verlieren. Am Ende redet keiner mehr mit einem. Es gibt Rechtsanwälte, die lehnen darum solche Mandate ab. Aber Jesus will hier nicht nur Streit ausweichen, sondern er warnt vor Habgier. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Damit ist alles gesagt. Amen. Aber Jesus weiß, wie schnell wir vergessen. Er kennt uns und er weiß, wir nicken, wenn wir hören: Seid nicht habgierig. Gegen diese allgemeine Forderung hat keiner etwas. Wir wollen alle nicht als habgierig gelten. Anders würde es schon, wenn es heißt: Sei du nicht habgierig. Aber auch dieser Formulierung stimmen wir im Prinzip noch zu. Hauptsache, Jesus fordert nicht noch mehr. Er wird nicht noch konkreter. Aber genau das macht Jesus hier. Jesus will kein Theoretiker sein, sondern er macht es praktisch. Er will nicht, dass wir das Glaubensbekenntnis fehlerfrei im Schlaf aufsagen, sondern er will, dass wir unseren Glauben an ihn leben. Und dann erzählt er eine bekannte Geschichte vom reichen Kornbauern. Der Mann hatte Glück, das Glück des Tüchtigen. Das war keiner, dem alles irgendwie in den Schoß gefallen wäre, sondern er hat hart gearbeitet. Und nach Jahren des Unkrautjätens und Steinelesens kam ein Jahr, in dem alles passte. Es regnete zur richtigen Zeit und die Sonne schien zur richtigen Zeit. Und weil er nicht nur tüchtig war, sondern auch noch rechnen konnte, erkannte er lange vor der Ernte, meine Scheunen sind zu klein. Die reichen nicht, um alles zu lagern und für mich zu nutzen. Und weil er nicht nur tüchtig ist und nicht nur rechnen kann, sondern auch noch mutig war, riss er die alten Scheunen ab und baute größere. Er freute sich darauf, die Früchte seiner Arbeit genießen zu können. Auf Jahre hinaus wird er ausgesorgt haben. Nichts kann ihn dann mehr aus der Fassung bringen. Auch ein paar schlechte Jahre kann er locker wegstecken. Der Mann war keiner, der an der Börse den schnellen Euro gemacht hat. Es war kein Gauner, der andere übers Ohr haut, der illegal reich geworden wäre, sondern es war einer, der durch Arbeit seinen Wohlstand sich verdient hatte. Nach unseren Maßstäben hatte er es geschafft. Neidlos ist so einem seinen Erfolg zu gönnen. Zweifellos. Aber dann kommt dieser harte Satz. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Du Narr. Narr kann man auch übersetzen mit einer, der keine richtige Einsicht in die Dinge hat, auch wenn er sich das einbildet. Menschlich gesehen hast du alles richtig gemacht. Aber du siehst die Zusammenhänge nicht richtig. Du hast dich gemüht, du hast gesorgt, gerackert, geplagt. Du hast Erfolg und trotzdem ist am Ende alles umsonst. Heute ist deine Zeit zu Ende. Und wer bekommt, was in deiner Scheune liegt? Wem nützt das? Dir nicht. Du kannst nichts mitnehmen. Jesus redet hier nicht den Müßiggängern das Wort. Er unterstützt Faulheit und Trägheit nicht. Aber, und das ist das eigentliche Problem des Mannes, bei ihm dreht sich alles nur um sich selbst. Lest zu Hause mal nach und zählt, wie oft in diesen wenigen Sätzen des Mannes ich meine mich vorkommt. Erstaunlich. Er sah nur sich selbst, seine Früchte, seine Vorräte und das brach ihn am Ende das Genick. Wir feiern Erntedankfest. Das ist bei uns noch Tradition. Wir bringen Gaben in die Kirche, um damit auszudrücken, wie sehr wir Gott danken für all das Gute, was er uns gegeben hat. Wie letztes Jahr geben wir einen Teil davon in den Stiften, ein anderer kommt für die Kinderarbeit, die Jugendarbeit in unserer Gemeinde zugute. Die Blumen und Kränze sind Zeichen unserer Dankbarkeit. Mal ehrlich, sind die Gaben hier Überreste einer guten Tradition? Ist es das, was wir nicht mehr in unsere Scheunen hineinbringen können oder wollen? Die größten Zucchinis, die allergrößten Kürbisse? Oder ist es wirklich ein Dankopfer? Ein Zeichen dafür, dass wir Gott zutrauen, dass er uns allen das gibt, was wir brauchen? Oder nur etwas, was wir leicht entbehren können? Wenn es stimmt, dass es nicht wichtig ist, was in unseren Scheunen, was auf unseren Konten, in unseren Bankschließfächern, in unserem Strumpf, unserem Kopfkissen, der Sparecke liegt, sondern wenn es auf Gott ankommt, wenn also tatsächlich unser Vater im Himmel der ist, der uns versorgt, dann sollten wir nicht kleinlich sein, wenn wir einen Hilfsbedürftigen sehen. Wenn es stimmt, dass wir nicht vom Sozialsystem, sondern von Gottes Gnade und Barmherzigkeit abhängen, dann brauchen wir nicht länger genau darauf achten und ständig etwas auf die Bank schaffen, aber wenn möglich nichts mehr abheben. Einer, der das verstanden hat, war John D. Rockefeller. Er lebte von 1839 bis 1937. Es war einer der reichsten Männer seiner Zeit. 6 Milliarden Mark war sein Vermögen groß. Unvorstellbar damals. Er sagte einmal in einer Bibelstunde, ich halte es für meine Pflicht, alles Geld zu erwerben, das man auf ehrenwerte Weise erwerben kann. Und auch alles Geld fortzugeben, das man fortgeben kann. Und der Erfolg? Ist es das Geld? Wer ist der Ärmste in der Welt? Ich will es Ihnen sagen. Der Ärmste, den ich kenne, ist der, der nichts hat außer Geld. Geld macht nicht glücklich. Geldvolle Scheunen beruhigen nicht einmal, obwohl das oft behauptet wird. Jesus warnt davor, dass wir auf eine falsche Sicherheit setzen. Rockefeller hat es gewusst und darum gesagt, der Ärmste ist der, der nur Geld hat. Geld, Gut, Erfolg ist andererseits nichts Schlechtes. Auch das wusste Rockefeller und darum strengte er sich an, so viel als möglich auf ehrliche Art zu verdienen. Und so viel als möglich auch wieder weiterzugeben. Ich höre schon, ja, wenn ich Rockefeller wäre, würde ich auch geben. Aber ich bin es nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Ich bin schon auf mein Erbteil angewiesen. Ich brauche das schon. Wer so denkt, traut Gott zu wenig zu und macht ihn kleiner, als Gott ist. Wir haben bekannt, dass unser Vater im Himmel der Schöpfer ist. Sollte er uns nicht auch versorgen können? Er kann und er will. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir es im letzten Jahr auch erlebt. Auf unseren Feldern ist, in unseren Gärten, in den Beeten, ist wieder viel gewachsen. Wir haben unser Auskommen gehabt und noch eine Menge mehr bekommen. Wir laufen aber Gefahr, uns schnell in einer falschen Sicherheit zu wiegen. Unsere Scheunen helfen uns an den entscheidenden Stellen nicht, aber Jesus. Und darum vertraut auf ihn. Traut unserem Vater im Himmel zu, dass er euch versorgt und sagt ihm Dank dafür. Und dann wird die Habgier auch nicht zum Fallstrick. Dann können wir arbeiten und so viel wie möglich Geld ehrlich verdienen und an die weitergeben, die es nötig haben. Gleich nicht dem reichen Kornbauern, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.